jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Seit etwa 3,5 Stunden sitzen Sie im Kanzleramt zusammen. Und das könnte auch noch eine lange Nacht werden. Streitthemen gibt es in der Ampelkoalition ja reichlich. Und atmosphärisch, wie man so schön sagt, ist da auch Luft nach oben. Angesichts der Vorwürfe, die man sich zuletzt machte. Jetzt unmittelbar vor dem Treffen waren aber alle Beteiligten sichtlich bemüht, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Der Kanzler gab sich zuversichtlich. Die Koalition habe sich Großes vorgenommen und man werde jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen. Das wirft zwar die Frage auf, warum dann nur ein kleiner Sprung, aber mehr ist wohl im Moment nicht drin. Aus Berlin, Christiane Hübscher.
Eine solche Ankunft am Kanzleramt passiert ja nicht einfach. Sie ist Teil des Spiels. Jeansjacke und Kapuzenpulli kommen zu Fuß. Andere lassen sich vorfahren. Alles eingeübt, genau wie die Standardfloskeln. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen?
Guten Kaffee.
Eine gute Sitzung.
Was Sie drin seit gut 3 Stunden verhandeln, versuchen Klimaschützer draußen nachzustellen. Eine FDP, die Barrikaden aufbaut gegen alles, was grün ist, sieht man da. Doch das Bild stimmt nicht, sagen die Liberalen.
Die Grünen haben kein Abo auf eine politische Agenda in dieser Koalition, sondern wir alle wollen etwas gemeinsam durchsetzen und werden das auch tun.
Wenn Sie mich jetzt fragen, wo sollte es heute Abend hingehen, ein CO2-Limit, das ganz klar regelt, wie viel CO2 noch genutzt werden darf. Aber der Weg dahin eben über Marktmechanismen, nicht über Verbote, genau das wird heute Abend hoffentlich verhandelt.
Seit Wochen streitet die Ampel um die großen Fragen beim Verkehr und Klimaschutz. Planungsbeschleunigung, wofür? Nur für Schienen und Windkraft, wie es die Grünen wollen, oder weiter auch für neue Straßen und Autobahnen, wie die FDP es fordert? Abwrackprämien für alte Öl- und Gasheizungen, damit alle schneller umsteigen? Und wie viel Geld darf die neue Kindergrundsicherung kosten? Um all das wird gerungen in diesen Stunden im Kanzleramt.
Ich glaube, wir müssen vor allem jetzt einige große Knoten, die auf dem Tisch liegen, durchschlagen. Was für mich dabei klar ist, jeder von uns drei wird mal über seinen Schatten springen müssen. Aber das Ergebnis muss sich natürlich an der Realität der Klimakrise messen lassen.
Auch kommunikativ sank das Niveau zuletzt. Durchstechereien, Vertrauensbruch, Putin-Vergleiche gar. Nicht mehr weit bis zur Gurkentruppe, sagt die Opposition.
Das, was die Ampel im Vorfeld dieses Gipfels angeboten hat, das ist völlig inakzeptabel. Die Leute werden verunsichert und diese Ampel hält vor allen Dingen der Willen zur Macht zusammen.
Dazu ein Kanzler, der oft unbeteiligt daneben zu stehen scheint. Zuletzt wieder öfter zu hören, der Ruf nach dem Scholz'schen Machtwort.
Da ist der Kanzler schon in der Verantwortung, weil er der Kanzler ist, dass diese Verlässlichkeit in der Koalition existiert.
Olaf Scholz kann jetzt nicht einfach weiter zuschauen, wie Grüne und FDP sich zerlegen. Er muss jetzt als Klimakanzler auftreten. Er hat ja Klimakanzler plakatieren lassen.
Vor allem muss es Olaf Scholz gelingen, dass jeder der drei Partner etwas gewinnt an diesem Abend.
Wir bieten gerne immer Kompromisse an, wir versuchen auch zu vermitteln. Und ganz oft klappt das ja auch und manchmal klappt es halt eher später. Und vielleicht klappt es erst heute Abend im Koalitionsausschuss, aber wir kommen zu Ergebnissen.
Und er wird dabei wieder darauf hinweisen, dass das Geld nicht vom Himmel fällt. Kein Wunder, dass das alles dauert.
Und darüber wollen wir mit einem prominenten Grünen sprechen, mit Toni Hofreiter. Guten Abend nach Berlin, Herr Hofreiter.
Guten Abend.
Wir haben es gerade eben in dem Beitrag gehört. Nun fordert sogar schon die Union, die Opposition, den Kanzler dazu auf, sich doch daran zu erinnern, dass er Klimakanzler sein will. Wie finden Sie das?
Ich finde das traurigerweise sehr nachvollziehbar. Allerdings sollte die Union sich natürlich auch überlegen, welchen Beitrag sie geleistet hat in der Vergangenheit. Aber natürlich hat man die Erwartung, dass der Kanzler sich darum bemüht, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird. Nämlich die ganzen Streitereien, die in ihrem Vorbericht dargestellt worden sind, die sind eigentlich alle im Koalitionsvertrag bereits besprochen worden und entsprechend geregelt worden. Es gibt bloß zu viele, die sich nicht mehr daran erinnern, dass es im Kern im Koalitionsvertrag geregelt ist.
Und ist der Koalitionsvertrag da dann vielleicht nicht detailfreudig genug gewesen, sodass man sich missverstehen kann? Nun gab es diese Woche ja einen richtigen Wutausbruch von Robert Habeck bei den Grünen bei ihrer Sitzung in Weimar, wo er sagte, wir haben wirklich keinen Bock mehr darauf, dass in einer Fortschrittskoalition nur eine für Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Das wirkt ganz schön dünnhäutig. Ärgert es Sie so sehr, dass es der FDP gelingt, die Grünen als Verbotspartei darzustellen?
Darum geht es nicht. Es geht darum, dass alle Seiten letztendlich sich an das halten, was besprochen worden ist. Und wenn es darum geht, die Heizungen zu modernisieren, so ist es vieles im Koalitionsvertrag bereits geregelt worden und letztes Jahr entsprechend bereits alles im Koalitionsausschuss besprochen worden. Und deswegen ist es natürlich schon absurd, wenn man sich jetzt in etwas anderen Zeiten, wo vielleicht der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Mangellage beim Gas, die damals befürchtet worden ist, nicht mehr so präsent ist, dass man sich dann plötzlich nicht mehr daran erinnern kann. Das macht natürlich das Arbeiten schon sehr schwierig.
Die Frage ist, wo dann da das Hauptproblem liegt. Sie haben gesagt, also das Hauptproblem ist eigentlich nicht die FDP, sondern das Kanzleramt.
Ja, der Meinung bin ich auch. Das ist das Hauptproblem. Nicht am Ende kann der Kanzler nicht unbeteiligt daneben stehen und wie zum Beispiel bei der Regelung auf europäischer Ebene die Flottengrenzwerte in Richtung Null abzusenken, was im Kern auch alles geregelt war, dann sogar noch so zu tun, als wenn er auf der einen Seite nichts damit zu tun hätte und auf der anderen Seite diejenigen, die uns Schwierigkeiten auf europäischer Ebene machen, auch noch zu ermutigen.
Also damit meinen Sie jetzt die FDP, diejenigen, die uns Schwierigkeiten machen. Aber Herr Hofreiter, dass ein Kanzler in der Koalition eher moderierend einwirkt, das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Also Frau Merkel hätte sonst die SPD und die CSU in ihrer Koalition auch nicht zusammenhalten können. Er kann ja nicht ständig mit der Faust auf den Tisch schlagen und wird dann auch nicht ständig im Sinne der Grünen entscheiden.
Nein, natürlich nicht. Aber er sollte halt moderieren. Und zu moderieren gehört halt dazu, dass man auf europäischer Ebene nicht den ganzen Entscheidungsmechanismen in allergrößte Schwierigkeiten bringt.
Nämlich aber das war jetzt abgeräumt. Die E-Fuels-Sache ist ja jetzt vom Tisch. Darüber wird ja heute Abend auch nicht mehr gestritten, oder?
Die E-Fuels-Sache ist heute Abend vielleicht vom Tisch, aber die Auswirkungen auf europäischer Ebene dieser äußerst schlechten Moderation, die sind überhaupt nicht vom Tisch. Das wird uns auf europäischer Ebene noch einiges kosten, weil nämlich so Länder wie Ungarn plötzlich sagen, ja, wenn Deutschland ganz am Ende, wo eigentlich alles bereits besprochen ist, doch nochmal Dinge aufmachen kann, dann können wir das auch. Und so kann man auf europäischer Ebene nicht agieren. Deswegen, das, was Sie gesagt haben, dass er moderieren soll, das ist ja genau das, was ich erwarte und insbesondere auf europäischer Ebene erwarte. Und genau das ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht ausreichend passiert.
Da spricht jetzt natürlich auch der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag. Das ist auch Ihr Steckenpferdthema. Nun sagt der Kanzler, wir müssen bei allem, was wir machen, aufpassen, dass wir die Leute auch mitnehmen, dass wir niemanden überfordern. Und man hat heute Abend gesehen in Berlin, der Volksentscheid über die Klimaneutralität bis 2030 war nicht erfolgreich. Und man sieht auch in Umfragen Verbrenner aus. Das macht an der Mehrheit der Gesellschaft eher Angst. Also es ist auch schwierig, diese Themen dann einfach so durchzusetzen, wie das vielleicht die Grünen und auch die grünen Wähler wollen.
Naja, das beim Verbrenner aus, wenn Sie da wieder auf die europäische Ebene gehen, dann sagen einem die Leute, man ist ja gewohnt, dass in Deutschland Quatschdebatten geführt werden. Die europäische Regelung ist nicht, dass der Verbrenner verboten wird. Sie finden das Wort Verbrenner sogar gar nicht. Da gibt es eine ganz, ganz schlanke
durch die Klimaneutralitätsforderung.
Nein. Das stimmt noch nicht einmal. Da gibt es eine ganz schlanke, kluge Regelung. Autos dürfen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen. Wie sie das machen, das entscheiden ganz allein die Autofirmen. Sie können dort zum Beispiel einen Wasserstoffverbrenner machen, sie können ein batterieelektrisches Auto machen, sie können ein wasserstoffelektrisches Auto machen. Das kommt nämlich noch dazu, dass wir hier halt absurde Debatten häufig führen, weil viele sozusagen über etwas debattieren, was überhaupt nicht in den Regelungen steht.
Jetzt wird heute Abend ja auch über den Ausbau von Autobahnen geredet, ob man da nicht doch ein paar Kilometer vielleicht doch dann auch noch zusätzlich ausbaut. Ich meine, wenn die Leute mit E-Wagen da drüber fahren, dann müssten die Grünen über diesen Schatten doch eigentlich springen können.
Wir haben weder das Geld, noch die Kapazitäten, noch das Personal. Auch das ist in den Koalitionsverhandlungen ausführlich und detailliert besprochen worden. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben ein Riesenproblem an den Autobahnen. Und das ist der Sanierungsstau. Das ist das Problem, dass die Brücken uns zusammenfallen. Und darauf müssen wir den Fokus legen. Da waren sich im Kern alle einig. Und es ist halt ein Problem, wenn das 1,5 Jahre später, wo sich überhaupt nichts geändert hat, außer dass bewusst geworden ist, dass die Brücken in sogar noch schlechterem Zustand sind. Es ist erst ein paar Tage her, dass die Brücke von der A45, die zentral ist, gesprengt werden musste und neu gebaut werden muss. Also, wenn sich 1,5 Jahre später, wo sich die Probleme eher verschärft haben, man sich nicht mal daran erinnert, was im Koalitionsvertrag besprochen worden ist, dann ist das halt ein Problem.
Sie sind ganz schön sauer, das merkt man.
Nein, ich bin gar nicht sauer. Ich bin ehrlich gesagt darüber verärgert, gar nicht über die sachliche Frage, sondern dass das, was abgesprochen worden ist, nicht gilt. Und das macht die Politik so schwierig, wenn man immer wieder aufs Neue verhandeln muss. Man hat es im Koalitionsvertrag besprochen, dann hat man es in Koalitionsausschüssen festgelegt und dann muss es aufs Neue wieder verhandelt werden. Man kann nicht Dinge 3-4 Mal immer wieder neu verhandeln. Nämlich dann kommt man nicht voran und damit zerstört man halt auch Vertrauen.
Dann werden wir sehen, wie das heute Abend gelaufen ist. Herr Hofreiter, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Themawechsel. Gestern Abend hatte Putin ja angekündigt, Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren. Darauf gab es heute internationale Reaktionen. Und damit beginnen jetzt bei dir die Nachrichten, Heinz.
Ja, bei der NATO und der Bundesregierung ist die Ankündigung mit Kritik aufgenommen worden. Im Auswärtigen Amt nannte man Putins Vorgehen einen weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung. Die NATO sprach von einer gefährlichen und unverantwortlichen Rhetorik. Die Ukraine forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Die Stadt Frankfurt am Main wird weiterhin von einem Sozialdemokraten regiert. In der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters setzte sich SPD-Kandidat Mike Joseph überraschend gegen Uwe Becker von der CDU durch. Im ersten Wahlgang vor 3 Wochen lag Joseph noch über 10 Prozentpunkte hinter Becker. Die Wahl wurde nötig, weil im November letzten Jahres der damalige SPD-Amtsinhaber Peter Feldmann abgewählt worden war. In Berlin, es war eben schon angesprochen, ist ein Volksentscheid gescheitert, der zum Ziel hatte, dass sich die Hauptstadt verpflichtet, schon bis 2030 klimaneutral zu werden und nicht, wie bislang vorgesehen, bis 2045. Gut 600.000 Stimmen für dieses Ziel wären nötig gewesen, aber von den rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten gab es nur rund 440.000 Ja-Stimmen und rund 420.000 Nein-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 30%. Bei Bootsunglücken im Mittelmeer sind erneut zahlreiche Migranten ums Leben gekommen. Die tunesische Küstenwache erklärte, mindestens 29 Menschen aus Ländern südlich der Sahara seien vor der Küste ertrunken. Im Hafen der italienischen Insel Lampedusa hat das Hilfsschiff Louise Michel 180 gerettete Menschen an Land gebracht, teilte die dortige Küstenwache mit. Das Schiff wurde vorübergehend von den Behörden festgesetzt, weil die Helfer bei ihrer Rettungsaktion gegen Vorschriften verstoßen hätten. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat Verteidigungsminister Gallant entlassen. Gallant, der wie Netanyahu der Likud-Partei angehört, hatte überraschend die eigene Regierung zum Stopp der umstrittenen Justizreform und zum Dialog mit Kritikern aufgerufen. Gegen die Reform gibt es seit Monaten Proteste. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr. Nach den verheerenden Tornados im Süden der USA ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 26 gestiegen. Im Bundesstaat Mississippi wurden ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht. Die US-Regierung rief für die betroffenen Regionen den Katastrophenfall aus. Damit werden Bundesmittel für erste Nothilfemaßnahmen und für den Wiederaufbau freigegeben.
Einen so umfangreichen Warnstreik wie morgen hat es hierzulande noch nicht gegeben. Im Verkehrssektor wird im Grunde genommen nichts mehr gehen. Bahnhöfe, Flughäfen, Schifffahrt, überall wird gestreikt. In 7 Bundesländern auch im Nahverkehr. Fortkommen wird man dort nur mit Auto oder Fahrrad. Die Staus kann man sich jetzt schon ausmalen. Wer kann, bleibt wohl besser zu Hause. Alexander Puhl beginnt seinen Bericht in München. Da ging es mit den Warnstreiks heute schon los.
Hier geht schon heute gar nichts mehr. Keine Starts und Landungen am Flughafen München. Wo um diese Zeit an normalen Tagen tausende Passagiere abgefertigt werden, herrscht heute gähnende Leere. Für manche kommt die Streiknachricht völlig überraschend. Ich muss zurück nach Sizilien, da wohne ich. Jetzt sitze ich hier fest.
Wann haben Sie davon erfahren?
Gar nicht. Jetzt gerade. Wir stehen jetzt am Schalter und ja, traurig sowas.
An vielen deutschen Flughäfen beginnt der Streik am Montag. Laut Flughafenverband können rund 380.000 Geschäfts- oder Privatreisende nicht fliegen. In Hamburg versuchen daher viele, noch heute einen Flieger zu erwischen.
Wir werden eigentlich von Frankfurt geflogen, morgen. Und so, jetzt fliegen wir heute von Hamburg.
Also wir haben Glück gehabt, dass unser Flug heute ist und nicht morgen. Da sind wir auch ziemlich dankbar, weil wäre es morgen gewesen, wäre es natürlich ein Problem für uns gewesen.
Ungewöhnlich viel Betrieb heute auch auf dem Hauptbahnhof in München. Zum morgigen Streik hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG rund 230.000 Beschäftigte aufgerufen. Nicht nur die Fernzüge stehen still, auch die meisten Regional- und S-Bahnen fallen aus. Viele hier mussten ihre Pläne über den Haufen werfen.
Wir werden eigentlich geflogen. Wir werden eigentlich von Hamburg nach München geflogen. Und so sind wir jetzt von Flensburg mit dem Zug nach Hamburg und dann mit dem Zug halt hierher gefahren.
Ich gehe morgen nicht in die Arbeit. Ich mache Homeoffice.
Eine scheinbar einfache Lösung. Doch Arbeitsrechtler Hans Pfitzner gibt zu bedenken, nicht jeder kann die in Anspruch nehmen.
Das bemisst sich nach dem Arbeitgeber oder nach einer entsprechenden Betriebsvereinbarung. Habe ich eine gute Betriebsvereinbarung, habe ich unter Umständen einen Rechtsanspruch drauf. Gesetzlich gibt es keinen Rechtsanspruch, zu Hause bleiben zu dürfen.
Grundsätzlich gilt, das Risiko, rechtzeitig oder überhaupt zur Arbeit zu kommen, liegt ganz allein beim Arbeitnehmer.
Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise meine Kinder nicht mehr zur Kita bringen kann und deswegen nicht zur Arbeit erscheinen kann, dann ist es zwar keine Pflichtverletzung, weil ich kann ja nichts dafür. Gleichwohl kann mir der Arbeitgeber dann für diese Zeit den Lohn kürzen.
Und so wird der so alltägliche Weg zum Büro morgen für viele eine echte Herausforderung.
Arbeitsmarktexperten rechnen damit, dass es hierzulande künftig häufiger Arbeitskämpfe und Streiks geben könnte. Angesichts der vielen offenen Stellen bewege sich der Arbeitsmarkt in Richtung eines Arbeitnehmermarktes. Quer durch alle Branchen werden ja Fachkräfte und Auszubildende gesucht. Das dürfte sich noch verschärfen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Da könnte man vermuten, dass künftig eher mehr und länger gearbeitet werden muss, wenn weniger Köpfe das Gleiche stemmen müssen. Doch es könnte auch ganz anders kommen. In Großbritannien gab es jetzt ein interessantes Experiment mit der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn. Auch in Deutschland gibt es Firmen, die dieses Modell inzwischen anbieten. Mehr dazu von Christian Kirsch und Malte von Malzahn.
Die einen bleiben montags zu Hause, die anderen freitags. Diese Dresdner Steuerkanzlei hat die Vier-Tage-Woche eingeführt bei vollem Lohn.
Das Ziel ist, dass die Mitarbeiter die geplanten Aufträge schaffen. Und wann sie das machen, ist es nämlich völlig egal. Sie haben 34 Stunden Wochenzeit dafür und dann machen sie das normalerweise von Montag bis Donnerstag.
Ein Problem der Kanzlei? Es waren kaum noch Bewerbungen eingegangen. Inzwischen mangelt es selbst in Steuerkanzleien an Fachkräften. Beschäftigte gehen in den Ruhestand, der Nachwuchs bleibt aus. Die Arbeitswelt im rasanten Wandel. Homeoffice, künstliche Intelligenz. All das ist längst Realität. Roboter übernehmen, Arbeit wird schneller, effektiver. Und trotzdem arbeiten wir genauso viel wie zuvor. Warum? Das fragt sich auch Philipp Frey. Er ist Arbeitsforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Für ihn ist die Vier-Tage-Woche eine konsequente Antwort.
Wenn man unter Fachkräftemangel leidet, dann ist ja eigentlich die erste Reaktion, erstmal möglichst viel Zeit aus den Leuten rauszuholen und jetzt nicht noch die Arbeitszeit zu verkürzen. Aber tatsächlich gibt es auch Handwerksbetriebe, die eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben und die davor große Probleme hatten, Azubis zum Beispiel zu finden und jetzt deutlich mehr gute Azubi-Bewerbungen bekommen, als sie Ausbildungsplätze haben. Man sieht also, eine Vier-Tage-Woche kann auch zur Bekämpfung vom Fachkräftemangel beitragen.
Weniger Arbeit als Chance? Forschende haben eine Studie mit britischen Unternehmen durchgeführt. Die Ergebnisse verblüffen. Nach 6 Monaten Feldversuch mit 2.900 Beschäftigten wollen 56 von 61 Unternehmen die Vier-Tage-Woche beibehalten, obwohl sie dieselben Löhne zahlen wie zuvor. Erstaunlich ist, dass die Mitarbeiter zufriedener und gesünder sind. Die Kündigungen sanken um 57%, die Zahl der Krankmeldungen um ganze 65%. Zugleich gab es für die Unternehmen sogar ein Umsatzplus, obwohl die Mitarbeiter wöchentlich einen ganzen Tag weniger arbeiteten.
Historisch kann man ja beobachten, dass die Arbeitszeiten immer gefallen sind seit der industriellen Revolution. Und erst ab 1990 haben wir es mit einem Trend zu tun, dass die Vollzeitwoche stagniert hat bei um die 38 Stunden. Und vor dem Hintergrund könnte man, glaube ich, sagen, dass eine Vier-Tage-Woche eher eine Rückkehr zu einem Fortschrittsversprechen ist, das über Jahrhunderte hinweg getragen hat.
Ein Fortschrittsversprechen, das wirklich nur Vorteile hat? Kritiker bemängeln, dass wertvolle Pausen wegfallen könnten und alles nur schneller erledigt werden muss.
Wissen Sie, man kann nicht alles haben. Man kann nicht sowohl alles beibehalten, so wie es war, und dann einfach sagen, wir arbeiten 4 Tage. Also klar, muss man vielleicht auf keine Ahnung, 2 von 5 Gesprächen dann verzichten auf den Gang. Aber dafür hat man immer noch 3 Gespräche und einen ganzen freien Tag.
Um das Arbeiten effektiver zu machen, hat die Kanzlei viele Abläufe digitalisiert und sogenannte Fokuszeiten eingeführt. Anrufe und Mails kommen nur zu bestimmten Zeiten an. Das Arbeiten wird konzentrierter und die 4-Tage-Woche macht zufrieden.
Also Freunde, denen ich das erzähle, beziehungsweise auch meine Eltern, die können sich das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Man hat diesen freien Tag bekommen und nutzt den dann auch effizient und effektiv. Also für Familie, für Haushalt, für noch mehr Sport. Und ich möchte nicht zu einer 5-Tage-Woche zurück, bin ich ganz ehrlich.
Nicht nur hier könnte es in Zukunft also heißen, dass weniger Arbeit am Ende für alle mehr bedeutet.
Und jetzt geht's bitte noch mal weiter mit dem Sport an diesem Wochenende.
Und zwar mit dem Wintersport. Beim Skispringen im finnischen Lahti kam Karl Geiger heute auf Platz 3 hinter dem Japaner Ryoyo Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich. Ebenfalls Platz 3 erreichte Katharina Hennig in Lahti zum Langlauf-Saisonfinale. Hennig holte beim Massenstart über 20 Kilometer im klassischen Stil den 8. Podestplatz ihrer Karriere. Gewonnen hat heute Anna Kjestil Kalva aus Norwegen vor Jonas Sundling aus Schweden. Erik Frenzel hat viele Jahre lang die nordische Kombination dominiert und geprägt. In Lahti bestritt er heute sein letztes Weltcuprennen. Der 40. Platz wurde da zur Nebensache. Beim Einlauf ins Ziel standen Frenzels Kollegen Spalier für den König der Kombinierer und feierten seine Erfolge mit einer Sektdusche. 3-mal Olympiagold, 7 WM-Titel, 43 Weltcupsiege und 5-mal der Gesamtweltcupsieg. Mit dieser Bilanz verabschiedet sich der 34-Jährige in den sportlichen Ruhestand.
Angefangen hat es in den Baracken einer ehemaligen Ziegelei im hessischen Eschborn. Aus einem provisorischen Fernsehstudio ging hier am 1. April vor 60 Jahren das ZDF auf Sendung. Eine kurze Begrüßung und dann gab es auch gleich die erste Heute-Nachrichtensendung, die sich unter anderem mit den Eierpreisen beschäftigte. War ja schließlich kurz vor Ostern. Internationale Themen gab es aber auch, etwa die Weltausstellung in New York. Gerd Anhalt hat tief ins Archiv gegriffen und erinnert an 60 Nachrichtenjahre im ZDF.
Als sie 1963 das Fernsehen neu erfanden, da wussten die Pioniere vom ZDF, dass zweierlei wichtig war. Jeden Tag eine gute Nachrichtensendung und jedes Jahr einen guten Jahresrückblick. Es begann, wie sich manche erinnern werden, mit seriösen Herren, die tiefe, zeitkritische Gedanken äußerten und einander eine immer unübersichtlichere Welt erklärten, in der grausame Kriege geführt wurden, wie von den Amerikanern in Vietnam oder wie in Prag die Russen Panzer gegen friedliche Demonstranten schickten. Jeder drohte jedem mit Atomraketen. Dann kamen die Beatles, die einen eroberten den Mond und die anderen eroberten die Herzen. Und so sahen die oft zitierten Alt-68er aus, als sie noch jung waren. Die 70er mit ihren modischen Entgleisungen brachten auch eine neue Lässigkeit ins ZDF-Studio, wo nun der Leitwolf des Chronistenrudels das Kommando führte, Karl-Heinz Rudolf. Auf viel Erbauliches konnte er erstmal nicht zurückblicken. Es gab vor allem immer wieder Terror. In München und im Nahen Osten und dann wieder bei uns. Mord, Geiselnahme und Flugzeugentführung. Der deutsche Herbst lehrte alle das Frösteln und die Energiekrise lehrte die Autobahnen. In den 80ern entdeckten viele ihre tiefe Abneigung gegen alles Atomare, und zwar schon vor Tschernobyl. Die Fans des ZDF-Jahresrückblicks entdeckten diese niedlichen Kalenderblätter und die Supermächte entdeckten, dass man doch miteinander reden konnte, was zum Mauerfall führte und zu einem großen Freudentaumel. Es hätte so schön werden können in den 90ern. Einheit, Fußball-Weltmeister, heiße Tänze statt kalter Krieg. Aber da explodierte der Balkan. Dann verunglückte Prinzessin Diana. Beim Fußball klappte auch nichts mehr. Einziger Lichtblick, Die großen Dichter und Denker von heute und dem Heute-Journal, die nun den Jahresrückblick kommentierten. Und uns durch die großen Krisen des neuen Jahrtausends lotsten Finanz-, Flüchtlings-, Euro- und Klimakrise, Natur- und Nuklearkatastrophen, immer wieder Terror und dann die Pandemie und wieder Krieg. Und man könnte fast verzweifeln, wenn es nicht auch immer wieder so viel Schönes und Erhabenes und Erhebendes und Tröstliches gäbe auf der Zeitreise durch 60 Jahre ZDF.
60 Nachrichtenjahre ZDF, 60 Jahre Weltgeschichte. Online auf zdf.de finden Sie dazu ein großes Album mit dem Titel Zeitreise, Bilder aus 60 Jahren. Zu jedem Jahr gibt es eine Doku, zum Beispiel für 1970 mit dem historischen Kniefall Willy Brandts in Warschau. Was der Jahresrückblick für 2023 alles enthalten wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber auf die nächste Woche können wir schon mal schauen. Da sind ja einige Ereignisse schon geplant. Der Ausblick von Jörg Bill.
Bundesweit wird sich morgen so gut wie nichts bewegen. Keine Bahnen oder Busse, auch beim Flugverkehr muss mit massiven Beeinträchtigungen gerechnet werden. Mit dem Megastreiktag will Verdi den Druck erhöhen. Morgen beginnt die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Militärische Würdigung für Christine Lambrecht. Am Dienstag wird die Ex-Verteidigungsministerin mit einem großen Zapfenstreich offiziell verabschiedet. Mitte Januar hatte Lambrecht nach anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung um ihre Entlassung gebeten. Die sichere und bezahlbare Energieversorgung wird ab Mittwoch im Fokus stehen, wenn sich die Energieminister der Länder treffen. Den Vorsitz hat Sachsen-Anhalt. Zwei Tage will man unter anderem über eine Absenkung der Stromsteuer sowie den beschleunigten Ausbau der Wasserstoffwirtschaft beraten. Der britische König Charles III. Und seine Ehefrau Camilla kommen am Mittwoch nach Deutschland. Der royale Staatsbesuch soll 3 Tage dauern. Unter anderem wird Charles im Deutschen Bundestag eine Rede halten.
Bleiben noch die Wetteraussichten, die noch nicht so richtig zur seit heute wieder geltenden Sommerzeit passen. Morgen gibt es bei einem Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne immer wieder Schnee, Regen und Graupelschauer. Gewitter sind auch dabei. An den Alpen kann es länger schneien. Bei einem lebhaften Nordwestwind werden 1 bis 8 Grad erreicht. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag gibt es nur noch wenige Schauer im Südosten. Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder bis 17 Grad und am Donnerstag gibt es Regen für alle.
Das war's von uns an diesem Sonntag. Mit Krimi geht's gleich weiter. Dr. Liebermann und Inspektor Reinhardt ermitteln im Wien des frühen 20. Jahrhunderts.
Und um 0:30 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express.
Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.